Wieso hören wir eigentlich gerne traurige Musik? Können Weihnachtsplätzchen auch schön schmecken? Und was können wir von NeurowissenschaftlerInnen für die Städte der Zukunft lernen? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brandt.
Und ich bin Sophia Jahns.
Und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute sprechen wir mit Dr. Enne Brielmann über Schönheit und ästhetisches Erleben. Wieso finden wir eigentlich manche Dinge schön? Wie beeinflussen Dinge, die wir hören, sehen oder schmecken, unsere Stimmung? Und was hat das alles mit Emotionen zu tun?
Hallo Enne, schön, dass du hier bei uns im Podcast-Studio bist. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal Gänsehaut gekriegt hast, weil du was so schön fandest?
Oh Gott, okay. Das ist ein bisschen eine peinliche Geschichte, glaube ich. Weil ich da ein bisschen so in meine privaten Dirty Pleasures reingehen muss. Ich spiele League of Legends und der neue World Championship Song ist rausgekommen und das ist natürlich immer sowas, das richtig gehypt wird und genau darauf ausgelegt ist. Also das letzte Mal war tatsächlich, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, zusammen mit dem Video.
Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und was passiert da eigentlich, wenn wir Gänsehaut kriegen, weil etwas schön ist? Was geht da in uns vor?
Ja, es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Die Gänsehaut gerade ist für uns, die an ästhetischem Erleben, also an Erlebnissen, die wir schön finden oder besonders eindrucksvoll, ein ganz intensives Zeichen. Und wir wissen, dass es mit zwei Dingen assoziiert ist. Und das eine ist eben dieses sehr intensive Gefallen, auf Englisch sagen wir Pleasure, das mit so einem Erleben einhergeht. Und das ist einfach ein Zeichen, dass gerade sehr viel positive Gefühle da sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen von starker Erregtheit. Also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern davon, dass wir aufgeregt sind, dass es was mit uns macht. Ein Kollege von mir, Edward Wessel, der früher am MPI in Frankfurt war, nennt das Being Moved, also sich bewegt fühlen. Also ein Zeichen dafür, dass gerade viele und intensive Gefühle in uns entstehen.
Eigentlich seltsam auch, dass eine einfache Tonfolge Emotionen überhaupt transportieren kann in uns, ne?
Ja, kommt aber sehr, sehr häufig vor. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir hören ein bestimmtes Lied und auf einmal ist dieses Gefühl da gleichzeitig Schönheit. Und auf der anderen Seite dann irgendwie manchmal auch einfach Traurigkeit oder Wut, je nachdem, was für eine Emotion das Lied gerade transportiert.
Und oft sind es ja auch ganz besonders traurige Lieder oder auch Filmszenen, die uns besonders bewegen irgendwie oder auch die wir dann besonders schön finden. Warum setzen wir uns freiwillig eigentlich so negativen Gefühlen aus und finden das dann auch noch gut?
Ist ein Paradox, nicht? Kollegen nennen das sogar Sad Music Paradox, also das Paradox trauriger Musik. Was wir glauben, was dabei vorgeht, ist, dass wir noch intensiver fühlen, wenn wir gleichzeitig diese positiven und negativen Gefühle in uns haben. Die große Frage und das Paradox daran ist, wieso würden wir jemals etwas Trauriges oder Erschreckendes wahrnehmen wollen? Das ist ja negativ. Und die Erklärung dafür ist meistens, dass bei zum Beispiel traurigen Liedern das Negative in einer Fiktion liegt, uns gar nicht betrifft. Also wir erkennen die Traurigkeit, aber es ist nicht unsere eigene Traurigkeit. Und damit können wir die Intensität der Traurigkeit mitnehmen, aber gleichzeitig für uns selber subjektiv die Freude in der Valenz nach vorne stellen. Also wir fühlen positiv und wir erkennen negativ und die Intensität von den beiden gemischt ist das, was diese traurigen Lieder zum Beispiel so eindrucksvoll machen.
Für den besseren Überblick fasse ich das noch einmal zusammen. Als schön empfinden wir etwas dann, wenn es besonders intensiv und gleichzeitig angenehm auf uns wirkt. Das ist auch und gerade auch dann der Fall, wenn ein Teil der Gefühle negativ ist. Jeder von uns hatte schon einmal Liebeskummer und wenn es einem schlecht geht, dann hört man doch auch gerne traurige Musik. Aber hilft mir traurige Musik dabei überhaupt oder zieht mich das nur noch mehr runter?
Ja, das ist Teil dieses Sad Music Paradoxes, dass Menschen das tun. Also sie suchen gezielt nach trauriger Musik, wenn sie sich traurig fühlen. Leider hat uns die Forschung bislang eher gezeigt, dass es eigentlich nicht hilft. Was tatsächlich helfen würde, wäre glückliche Musik zu hören. Die macht uns glücklicher. Traurige Musik macht uns weder trauriger noch glücklicher. Sie ist in dem Sinne da. Und dieser Katharsis-Effekt, den sich manche Menschen erhoffen, haben wir bislang so noch nicht beobachten können. Also eigentlich bringt es nicht so viel, traurige Musik zu hören, wenn wir sowieso schon traurig sind.
Der Katharsis-Effekt ist ja eine ziemlich alte Idee eigentlich, ne? Magst du dazu noch ein bisschen genauer was erklären?
Ja, der Katharsis-Effekt geht zurück auf griechische Philosophie sogar. Und das ist diese Idee, dass wenn wir in der Fiktion durch unsere negativen Gefühle durcharbeiten können, wir uns dadurch von diesen negativen Gefühlen befreien können. Also zum Beispiel, ich glaube, das war auch das originale Beispiel, wenn wir wütend sind und dann sehen wir im Theater einen Schauspieler seine Wut ausarbeiten, dass es quasi für uns kathartisch, also im übertragenen Sinne auch diese Wut abarbeiten kann. Soweit wir wissen, ist es aber leider nicht der Fall.
Also das heutige Äquivalent dazu wäre vielleicht, ja, wir sind wütend, wir spielen ein Ego-Shooter-Spiel und die Hoffnung wäre, danach geht es uns besser, aber du sagst, nee, das ist nicht so.
Ja, ja, do as I say, not as I do. Also tatsächlich scheint das nicht der Fall zu sein. Zumindest von den Forschungsergebnissen, die ich soweit kenne.
Aber andererseits ist es ja schon auch so, dass Musik, Kunst, Theater, eigentlich jede Form von künstlerischem Ausdruck auch in der Therapie verwendet wird. Auch damit wir unsere Emotionen ausdrücken können, oder? Also das scheint doch zu funktionieren, oder nicht?
Was ich glaube, dass hinter diesen positiven Effekten von Kunst und Kunsttherapie steckt, ist ein generell positiver Effekt, wenn wir uns mit Kunst oder anderen sensorischen Erlebnissen beschäftigen. Das hat positive Effekte auf unsere Stimmung, also es heitert sie auf und es reduziert Stress. Das muss sogar nicht unbedingt Kunst sein, das kann auch ein anderes positives sensorisches Erlebnis sein, als zum Beispiel raus in die Natur gehen. Das ist, was die meisten Leute sehr schön finden. Und von dem her glaube ich, dass die Beschäftigung mit Kunst eher über diesen Effekt kommt, dass es generell positive Gefühle auslöst und weniger tatsächlich negative Gefühle abarbeitet.
Das heißt eigentlich, also wenn man der Theorie folgt, dann wäre es jetzt egal, ob ich in der Kunsttherapie meine schlimmen Kindheitserlebnisse verarbeite oder ob ich einfach einen Baum und ein paar Vögelchen male.
Ja und nein. Ich möchte den kognitiven Effekt nicht unter den Tisch kehren. Und ich glaube, der ist nochmal ein ganz anderer, zu dem ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen kann. Nämlich, dass es ja bei der Kunsttherapie auch viel um das Entdecken und Aufdecken von Strukturen und Erlebnissen geht, die wir im Alltag so nicht begegnen können. Also zurück zu dieser Sicherheit in der Fiktion. Ja, in der Kunst können wir Erlebnisse aufarbeiten und entdecken, die wir in einem realen Kontext, wie jetzt in einer normalen Therapiesitzung, einfach nicht ansprechen wollen oder sogar können.
Wir reden jetzt total viel über schlechte Emotionen, obwohl es eigentlich über Schönheit und Kunst geht. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal dabei bleiben. Nämlich wenn wir Gewaltdarstellung sehen, zum Beispiel in Filmen, das scheint ja irgendwie eine wahnsinnige Faszination auf Menschen zu haben. Also ich sehe auch gern Tarantino-Filme, aber ich finde es auch irgendwie abstoßend. Ist das so ein bisschen wie bei einem Unfall, wo wir nicht weggucken können? Also was ist da los? Das ist ja eigentlich richtig schlimmes Zeug, was wir uns da freiwillig anschauen.
Ja, es ist richtig schlimmes Zeug und ich frage mich das auch jedes Mal, wenn ich einen Tarantino-Film sehe. Wieso tue ich mir das in Anführungsstrichen überhaupt an?
Aber du schaust die auch gerne.
Aber ich schaue die auch gerne. Und ich glaube, da sind wieder diese zwei Elemente mit da. Also das eine Element, dieses Zusammenspiel von negativ und positiv, das einfach viel mehr Intensität hat als nur positiv. Und das andere Element, das ich glaube da ist, ist einfach so ein Stück Neugier auf Neues. Also Gott sei Dank sehen wir ja heutzutage nicht Gewalt auf der Straße. Wir sind zumindest in Europa davon relativ sicher. Und wir langweilen uns einfach, wenn wir immer nur das Gleiche sehen. Diese Gewaltdarstellung oder diese Darstellung von Dingen, die wir nie im Alltag sehen, haben diesen Reiz des Neuen und des Unbekannten. Und ich glaube, das spielt da ganz stark mit rein.
Das hängt dann vielleicht auch damit zusammen, was du vorher gesagt hast, dieser Erregungszustand, den wir brauchen, um etwas dann besonders interessant und auch besonders schön zu finden.
Ja, genau das glaube ich. Ganz ähnlich wie Menschen zum Beispiel, die Extremsport treiben, die ja auch sich in Situationen begeben, die weder gesund sind noch positiv und trotzdem tun sie es. Und ich glaube, dieser Neuheitsfaktor ist ein ganz entscheidender.
Du bist ja selber auch Läuferin, ne? Also ich glaube Marathon sogar. Hast du das dann auch manchmal? Also man sagt ja auch dieses Runner's High, dass einfach nach einer gewissen Zeit, die man läuft, alles wunderschön ist und man kommt so ein bisschen, naja, man fühlt sich ein bisschen wie auf Drogen.
Ja, total. Und als kleines Aside, es gibt auch tatsächlich Hinweise, dass es so ein bisschen ist wie quasi Marihuana rauchen. Also dass tatsächlich die gleichen Rezeptoren bei diesem Runner's High angesprochen werden. Als natürlicher Schutzmechanismus, weil der Körper einfach so erschöpft ist, dass er eigentlich nicht weitermachen könnte. Ich kenne das auch. Ich kenne das vor allen Dingen auf den ganz, ganz langen Strecken. Also so bei Kilometer 45 auf meinem 50-Kilometer-Lauf war ich für 5 Minuten unglaublich glücklich.
Und das hat sich gelohnt?
Ich würde sagen, ja.
Die anderen Minuten warst du wahrscheinlich nicht so glücklich.
Die letzten 20 Minuten war ich überhaupt nicht glücklich, nein.
Einen Marathon zu laufen ist echt krass. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich die Stimmung während des Laufs verändert. Für das Empfinden von Schönheit sind also Freude und Intensität nötig. Wenn wir aber keine Freude empfinden können, dann können wir Sachen auch nicht schön finden, oder?
Soweit wir wissen, ja. Ich habe selber eine Studie gemacht, wo ich mir das angeschaut habe im Kontext von Schönheit. Also wir wollten wissen, können Menschen, die Depressionen haben und vor allen Dingen Menschen, die ein Symptom haben, das häufig mit Depressionen einhergeht, das wir Anhedonie nennen, das beschreibt die Unfähigkeit, Freude zu erfinden, können diese Menschen auch noch intensive Schönheit erleben. Und wir haben Menschen ganz viele unterschiedliche Bilder gezeigt und sie auch nach ihren depressiven Symptomen gefragt und danach mit einem speziell ausgerichteten Fragebogen, inwiefern sie diese Anhedonie haben. Und was wir da gesehen haben, ist, dass Menschen, die Anhedonie haben, die also keine Freude auch in anderen Dingen empfinden können, nicht wirklich intensive Schönheit erleben. Und das war interessanterweise gar nicht so sehr abhängig von der Depression an sich. Also es gibt auch Depressionen, die sich sehr viel mehr durch Lethargie zum Beispiel auszeichnet. Und diese Menschen waren durchaus noch in der Lage, Schönheit zu empfinden. Das heißt, das Wichtige daran ist eigentlich, dass man so eine grundsätzliche Fähigkeit hat, Freude zu empfinden.
Kannst du das auch neurophysiologisch an irgendwas festmachen?
Ja, wir haben ein paar Befunde, gerade aus der Richtung von Psychologen und Neurowissenschaftlern, die sich mit Musik beschäftigen, dass es Verbindungen gibt zwischen unseren Gehirnarealen, die sensorische Eindrücke verarbeiten, also der visuelle Kortex und der auditive Kortex und den Belohnungszentren in unserem Gehirn. Und was meine Kollegen herausgefunden haben, als sie sich die Gehirne angeschaut haben, von auf der einen Seite Menschen, die ganz normal Freude an Musik haben und Menschen, die keine Freude an Musik empfinden, war, dass diese Verbindung zwischen dem auditiven Kortex, also dem Teil vom Gehirn, das ganz basal nur verarbeitet, was wir hören, und diesen Belohnungszentren viel, viel schwächer war als bei den Leuten, die normale Freude an Musik empfinden.
Aber irgendwie ist Schönheit ja doch mehr als einfach nur Gefallen an etwas haben. Also mir schmecken Weihnachtsplätzchen wunderbar gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, die schmecken schön. Was ist denn da der Unterschied?
Hast du The Great British Bake Off jemals gesehen?
Nee.
Das ist für mich eines der Lieblingsbeispiele, weil du gerade Plätzchen gesagt hast, weil dort alles beautiful ist, interessanterweise. Also ich glaube, dass es eine Diskussion ist, die häufig an der Sprache aufgehängt wird. Im Deutschen sagen wir sehr ungern schön zu Dingen, die schmecken oder riechen. In anderen Sprachen ist das gar nicht so. Und es ist eine große Debatte mit meinen Kollegen, ob Schönheit mehr als nur Gefallen oder Freude ist. Und die Debatte ist auch noch nicht beendet. Ich würde behaupten, dass Schönheit eigentlich nur eine sehr, sehr intensive Freude ist. Das heißt, eine, die so eine Schwelle überschreitet, die zum Beispiel der Geschmack von einem Plätzchen normalerweise nicht überschreiten kann. Das heißt aber nicht, dass es prinzipiell nicht könnte. Und von dem her weiß ich gar nicht so genau, ob Schönheit so viel mehr ist. Aber es gibt durchaus viele Menschen, die dafür argumentieren.
Also wir müssten eigentlich bessere Plätzchen backen und dann könnten die auch schön sein im Wesentlichen.
Ja, genau. Also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und das so behaupten.
Und bleiben wir mal bei diesen Plätzchen. Also ich finde es ja um die Weihnachtszeit immer wieder ganz faszinierend, dass da nicht nur einfach, die Plätzchen sind ja nicht nur einfach lecker. Da kommen ganz viele Emotionen mit hoch, ganz viel Nostalgie. Wenn ich Vanillekipferl backe, dann bin ich automatisch in meine Kindheit zurückversetzt. Das ist mehr als einfach nur das sensorische Gefallen. Wieso oder wie können solche eigentlich ganz einfachen sensorischen Eindrücke auch Emotionen transportieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Du hast selber das Stichwort Nostalgie gegeben. Und da kommen wir zurück auf dieses berühmte Phänomen, dass sensorische Eindrücke auch mit Erinnerungen viel zusammenhängen können. Und ich glaube, das ist ein weiteres Prinzip, das dann tatsächlich über den Gefallen hinausgeht und vielleicht auch über den sensorischen Eindruck selber hinausgeht. Also da kommen wir dann in den Bereich, wo wir eigentlich nicht nur das erleben, was momentan ist, sondern auch das erleben, was unser Gehirn wieder mit sich bringt. Also diese Erinnerung und diese Nostalgie, die bei sensorischen Eindrücken mit dranhängt, kann durchaus dazu beitragen, wie sehr uns diese Erlebnisse dann gefallen.
Für dich gibt es bestimmt auch irgendein Lied, wo du sagst, boah, eigentlich gefällt mir das Lied nicht, ist total kitschig, aber erinnert mich an diese Phase in meinem Leben, oder?
Total. Ich erinnere mich immer noch, das war das erste Mal, erstes Jahr im Studium. Ich musste 8 Stunden zu meinen Eltern fahren, von Konstanz nach Brüssel, Weihnachten. Es war ein Schneesturm. Und Michael Bublé, Driving Home for Christmas. Das ist ein ganz, ganz böses Ding. Ja. Gehe ich mit.
Michael Bublé, okay.
Ich weiß, es ist traurig.
Bis jetzt ging es im Podcast um Musik, Filme und Kunst. Aber was ist mit dem Schönen und aber auch dem Hässlichen, das wir dauernd in unserer räumlichen Umgebung sehen?
Also ich bin heute aufgestanden und also wir wohnen in einem Betonbau, ja beide, ne? Und laufen durch die Betonsiedlung durch. Das ist erstmal nicht so schön. Auf der Weg zur Arbeit singen dann ein paar Vögel. Also wir kriegen ja ganz, ganz viele ästhetische Einflüsse, positive und nicht positive. Was macht das denn mit uns?
Ja, das ist einer der Gründe, wieso ich so gerne an ästhetischen Erfahrungen arbeite, ist, dass sie aus unserem Leben keine einzige Sekunde lang wegzudenken sind. Was du angesprochen hast, diese Betonbauten, wo wir in Tübingen ja relativ viel Glück haben, dass es nur sehr wenige gibt, machen unterbewusst oder sogar bewusst einiges mit uns. Also es gibt Studien dazu, dass Menschen, die in dicht besiedelten Städten leben, wo es wenig Grün gibt, mehr Stress haben, schlechtere Laune haben als Menschen, die einfach mehr Natur um sich herum haben oder zum Beispiel Altbauten. Von dem her ist dieser sensorische Hintergrund, vor dem wir uns bewegen, auch bei der Arbeit, auch in Innenräumen, sehr, sehr wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Und je schlechter diese ästhetischen Erfahrungen im Durchschnitt sind, desto schlechter geht es uns auch im Durchschnitt.
Und was ist da schlecht? Also was genau müssten wir da eigentlich ändern in unseren Städten, um uns wohler zu fühlen?
Also was schlecht ist, ist im psychologisch-neurowissenschaftlichen Sinne Eindrücke, mit denen unser Gehirn quasi eine harte Zeit hat. Das sind sensorische Erfahrungen, die nicht gut zu verarbeiten sind. Und das ist das, was ich beinahe unnatürlich nennen würde. Also alles, was rein rechtwinklig ist, was sehr wenig Anhaltspunkte hat für unsere Augen, um irgendwie herauszufinden, wo sie hingehen können, was wir gerade verarbeiten wollen, ist schwierig für unser Gehirn. Das sind eben gerade diese Plattenbauten, diese Betonwüsten von Großstädten.
Wenig Natur um uns herum führt also zu schlechterer Laune und mehr Stress. Wie müssten wir unsere Städte dann gestalten, dass es uns besser gehen würde?
Ja, also ganz, ganz klarer Befund ist, je mehr Natur, desto besser oder zumindest Natur ist immer gut. Das ist etwas, worauf unser sensorisches System logischerweise sehr gut ausgelegt ist. Es ist für unser Gehirn einfach, die zum Beispiel Struktur von Bäumen etc. zu verarbeiten. Und von dem her ist das etwas, das für die allermeisten Menschen positives Erlebnis auslöst. Eine andere Lösung ist, solche Strukturen, die wir zum Beispiel in Bäumen finden, die einfach zu verarbeiten sind, auch auf Häuserfassaden anzuwenden oder auf Innenräume anzuwenden. Also selbst die schön zu machen. Und wir sehen das ja in den Städten, die wir zum Beispiel als Touristen besuchen. Ironischerweise Tübingen auch eine solche Stadt, aber zum Beispiel auch die Innenstadt von Barcelona, um ein bisschen moderneres Beispiel zu nehmen, die Innenstadt von Paris oder anderen Städten, wo wir noch viele, viele Altbauten haben. Da sehen wir ganz gut, dass selbst in menschgeschaffener Architektur solche positiven, einfach zu verarbeitenden Strukturen auch schaffbar sind. Also das ist die andere Möglichkeit.
Und das ändert dann wahrscheinlich auch, wie wir mit der Stadt umgehen, oder? Ob wir gerne in der Stadt rumlaufen oder ob wir versuchen, die Stadt zu vermeiden und mehr mit dem Auto zu fahren.
Das ist die ganz große Hoffnung. Da gibt es Gott sei Dank mittlerweile so ein paar einzelne Projekte, auch mit Architekten und Stadtplanern, die genau das versuchen und da auch so ein ökologisches Argument mit reinbringen. Zu sagen, wir erhalten Städte und Gebäude länger, die wir auch ästhetisch ansprechend finden. Das sehen wir wieder in Tübingen ganz gut, in diesen ganzen Altstädten. Und das ist ökologisch gesehen unglaublich wertvoll, weil es immer wesentlich schlechter für die Umwelt ist, wenn wir abreißen und neu bauen, versus das erhalten und auf moderne ökologische Standards bringen, was sowieso schon da ist.
Ja, wenn man jetzt böse sein wollte, könnte man sagen, das ist ja eigentlich ein ziemlich reaktionärer Kunstbegriff. Ja, man könnte sagen, das ist doch dann Vergangenheitskitsch. Ist Ornament doch nicht Verbrechen, sondern das Gegenteil?
Ja, das ist bei meinen Kollegen, die Architekten sind, das ganz große Problem und Argument gerade und besonders in Deutschland, wo wir ein bisschen komplexeres Verhältnis dazu haben, was alte Architektur angeht, gerade aus dem Anfang vom 20. Jahrhundert. Das Argument ist aber nicht, dass wir einfach nur alte Sachen wieder bauen sollten oder nur alte Sachen erhalten sollten. Das Argument für mich ist vielmehr diese Strukturen, die wir in diesen alten Gebäuden sehen, die Menschen schön finden, zu erhalten und vielleicht auch wieder neu zu entdecken. Also quasi eine etwas andere moderne Architektur als die, die wir vielleicht momentan viel sehen, zu schaffen, die von den meisten Menschen gemocht wird. Und ich verstehe auch das Argument von Architekten zu sagen, aber wir wollen doch etwas Neues und etwas Innovatives schaffen. Aber ich finde, da gibt es einen Unterschied zwischen Architekten und zum Beispiel Künstlern, die nur ihre Bilder in einer Galerie ausstellen. Weil Architekten diese Verantwortung haben, dass sie eine Umgebung schaffen, eine Stadt, ein Stadtbild, das für alle Menschen funktionieren muss, weil niemand es sich aussuchen kann, durch die Stadt zu gehen, wie sich jemand aussuchen kann, in eine Galerie zu gehen. Also müssen wir bei Architektur vielleicht eher so einen Mittelweg finden von das schaffen, was den meisten Menschen gefällt und den wenigsten Menschen missfällt, anstatt was Neues und Innovatives zu schaffen, das ganz wenigen Menschen dann sehr stark gefällt.
Und hast du mit deiner Forschung auch den Anspruch, da so ein bisschen mitzuhelfen, herauszufinden, was gefällt den Menschen eigentlich? Also willst du tatsächlich auch in dem, was du tust, so ein bisschen die Welt, in der wir leben, gestalten?
Ja, das würde ich sehr gern tun. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und Freude und werde es auch hoffentlich in Zukunft haben, gerade mit den Kollegen, die ich angesprochen habe, die eben Architekten sind und Stadtplaner sind und die aktiv an solchen Projekten arbeiten können. Und ich kann halt meinen kleinen Basiswissenschaftsbeitrag dazu leisten, versuchen eben mit Befunden, die wir aus der Psychologie und den Neurowissenschaften haben, ihnen ja mögliche Wege aufzuzeigen. Und ich finde, das ist so der schönste Weg, um als Wissenschaftler wieder auch ein Stück weit zurückzugeben.
Ich fände es spannend, wie sich unsere Städte verändern würden, wenn wir mehr Wert auf Schönheit legen würden. An was Enne zurzeit ganz konkret forscht und wie das aussieht, erklärt sie uns jetzt.
Das eine ist meine ganz klare basiswissenschaftliche Struktur. Also wir haben ein Modell gebaut, das simulieren soll, was Menschen gefällt und wann und wie. Und das testen wir gerade weiter. Daran werde ich auch weiter arbeiten.
Das andere, was heißt das, ein Modell? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Du kannst dir das so vorstellen, das ist quasi, was viele schon künstliche Intelligenz nennen würden. Also es ist ein Algorithmus, der simuliert, basierend darauf, was wir den Menschen zeigen, in unserem Fall momentan nur Bilder, welches Rating, also welche Beurteilung der Mensch dann für das Bild abgeben wird. Das heißt, wir suchen quasi vorherzusagen, wie schön Menschen bestimmte Eindrücke finden werden, basierend auf ihren vorhergegangenen Antworten. Das funktioniert bisher so, naja, relativ gut, aber wir wollen es eben noch besser machen. Das andere Projekt ist tatsächlich ein Projekt mit Architekten, einem Physiker, einer anderen Neurowissenschaftlerin, wo wir eine konkrete Messung dafür finden wollen, was diese Struktur ist an Gebäuden, die Menschen gut gefällt.
Eine Vermutung hat Enne auch schon. Es könnte an der fraktalen Dimensionalität liegen. Fraktale Dimensionalität bedeutet, wie sehr etwas sich selbst ähnelt. Beispielsweise ist das bei Bäumen der Fall. Jeder Ast eines Baumes sieht aus wie ein Miniaturbaum und damit ähnelt jeder Ast dem Baum selbst. Solche Strukturen könnte man auch in die moderne Architektur übernehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Ennes Forschungsfeld unsere Städte in Zukunft verschönern wird. Weitere Informationen zu Ennes Forschung findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächsten Monat wieder ein, wenn wir der Forschung am Max-Planck-Campus in Tübingen auf den Grund gehen. Auf den Grund gegangen, ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Dr. Enne Brielmann für das Interview zu dieser Folge.